Kultur im Gespräch.
Mit Marco Schreil, guten Morgen. Mein Gast heute ist eine Berliner Unternehmerin, die zu den angesehensten in Deutschland gehört. 2017 ist sie beim Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt worden. Und bei uns im Team ist sie aufgetaucht mit einem Buch, das bei uns Interesse geweckt hat, das sie jetzt vorgelegt hat. Dieses Buch heißt Der 2-Stunden-Chef, mehr Zeit und Erfolg mit dem Autonomieprinzip. Herzlich willkommen, Insa Klasing.
Ich freue mich, hier zu sein.
Klingt fast wie eine Provokation, so nach dem Motto, das bisschen Unternehmen macht sich von allein.
Das ist ganz anders gemeint. Ich glaube, das bisschen Unternehmen macht sich gar nicht von allein. Im Gegenteil, ich glaube, die digitalisierte Welt stellt alle Unternehmen vor viel größere Herausforderungen, als sie jemals bis heute tatsächlich erfahren haben. Und da braucht es natürlich auch den Chef noch und auch einen ganz großen Einsatz des Chefs.
Insa Klasing, knapp 40, Unternehmerin aus Berlin in Deutschlandfunk Kultur. Der 2-Stunden-Chef heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Frau Klasing, alle reden über diese Überstunden, die Sie vor sich herschieben. Alle reden über Burnout. Und jetzt kommen Sie mit diesem Buch. Wie kommen Sie dazu?
Nun, ich muss zugeben, ich bin nicht ganz freiwillig zu dieser Erkenntnis gekommen, dass 2 Stunden Führung am Tag tatsächlich ausreichen. Ich hatte 2016 einen schweren Reitunfall. Ich war damals für Kentucky Fried Chicken für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Dänemark verantwortlich und war tatsächlich von einem Tag auf den anderen nicht in der Lage, überhaupt ins Geschäft zu kommen. War 6 Wochen in der Reha und als ich zurückkam, war der linke Arm immer noch in der Schlinge. Der war komplett abgebrochen gewesen und wieder angeschraubt worden. Und die rechte Hand war auch an mehreren Stellen gebrochen und noch immer im Gips. Mhm. Und entgegen aller Anstrengungen und dem größten Willen war ich tatsächlich wirklich nur 2 Stunden am Tag richtig präsent. Und in dieser Zeit musste ich mir natürlich überlegen, was mache ich mit diesen 2 Stunden? Wofür wird der Chef überhaupt noch gebraucht? Und die Ergebnisse waren hervorragend. Das war großartig für alle, denn ich musste loslassen.
Aber ist denn diese 2-Stunden-Nummer wirklich realistisch oder ist sie von Ihnen einfach so ein bisschen überspitzt, dass wir am Flughafen, bevor wir ins Flugzeug steigen, zu Ihrem Buch greifen?
Nein, keineswegs. Ich habe es ja ausprobiert und gelebt. Ich stehe da absolut zu. Natürlich ist jeder Tag anders. Man mag mal ein 20-Minuten-Chef sein, man mag mal gar nicht da sein und man mag auch mal ein 4-Stunden-Chef sein, wenn die Hütte brennt und es wirklich angesagt ist, anzulegen. Aber ich bin fest überzeugt, dass auf Dauer mehr als 2 Stunden Führung am Tag tatsächlich zu viel sind. Ich muss aber gleich dazu sagen, das heißt nicht, dass der Chef nach 2 Stunden nach Hause gehen soll, dass er zum Frühstücksdirektor wird, sondern im Gegenteil, es geht darum, die Führung eben auf die 2 Stunden zu begrenzen, um dann eben Freiraum für die eigentliche Chefsache Zukunft zu haben und so eben auch Freiraum für Strategie zu werden. Ich glaube, diese Chefsache Zukunft ist wichtiger und schwieriger denn je. Und dafür braucht es einfach Zeit.
Wie geht das denn umzusetzen? Also wenn Sie 2 Stunden Chefin oder Chef sind, dann dürfen Ihre Mitarbeiter zu Ihnen und dann wird die Tür zugemacht. Oder Sie gehen mit dem Laptop unterm Arm in den Park und machen so eine Art Homeoffice. Oder wie meinen Sie das?
Ich glaube, das ist in jedem Kontext unterschiedlich, ob man nun tatsächlich präsent sein muss oder virtuell und digital zusammenarbeitet. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn der Chef eben die Rollen des 2-Stunden-Chefs-Modells, was ich entwickelt habe, ausfüllt, also der Chef als Visionär, der Chef als Ermutiger, als Coach und aber auch als letzte Instanz, dann ist das Unternehmen eh so aufgestellt, dass tatsächlich innerhalb von 2 Stunden, egal ob sie jetzt sequenziell passieren an einem Stück oder ob sie in Summe am Ende des Tages eben 2 Stunden mit diesen Aufgaben verbracht haben, tatsächlich alle Mitarbeiter dann auch das haben, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein.
Sie haben jetzt die Mitarbeiter angesprochen. Wenn wir das bei uns im Team so machen würden, wenn die Chefin nach 2 Stunden sagen würde, so, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war's, ich gehe nach Hause, dann würde doch automatisch Ihre Arbeit an uns kleben bleiben. Also ist es nicht nur ein Prinzip für Sie als Chefin, dass das mit den 2 Stunden funktioniert und der oder die unter Ihnen arbeiten, Ihre Arbeit mitmachen?
Genau, also das ist sozusagen Ihre These wäre, der Chef wird zum 2-Stunden-Chef und die Mitarbeiter werden
16.
zu den 200-Stunden-Mitarbeitern.
Ja.
Genau. Nein, auf gar keinen Fall. Das habe ich im Buch auch sehr deutlich so geschrieben. Es heißt nicht, dass alle anderen mehr machen und über die Maßen mehr machen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Aufgaben sich verlagern. Also es ist aus meiner Sicht die Rolle des Chefes, den Rahmen für Erfolg zu halten, für die Rolle der Mitarbeiter, diesen tatsächlich zu füllen. Das Tolle ist beim Zwei-Stunden-Chef und beim Autonomieprinzip, was dahinter steht, ist tatsächlich, dass der Mitarbeiter ja in der Lage ist, eben ganz viele extra Schleifen, die überhaupt nicht nötig sind, tatsächlich auch abzustellen, weil es sie eben nicht mehr braucht. Und er natürlich auch jetzt die Macht hat zu priorisieren und dementsprechend auch zu entscheiden, was gar nicht mehr gemacht wird. Und das führt dazu, dass am Ende beide mehr Zeit haben, der Chef und der Mitarbeiter.
Wird genauso viel Arbeit weggearbeitet, wie wenn wir alle 12, 14, 16 Stunden arbeiten würden?
Ich glaube, es wird am Ende, also de facto schon per Definition, weniger gearbeitet auf beiden Seiten und mehr erreicht. Ich schreibe ja auch mehr Zeit und mehr Erfolg, weil wir einfach durch diese Arbeitsteilung den Blick aufs Wesentliche viel mehr schärfen und so eben an den Dingen arbeiten, die tatsächlich am Ende der Hebel für Erfolg sind und das weglassen, was eben nicht gebraucht wird. Diese ganze Präsenzkultur von, Sie nennen hier 14, 16 Stunden, die bringt aus meiner Sicht überhaupt gar nichts.
Warum nicht?
Weil es wird immer so viel Raum gefüllt, wie da ist. Wenn wir also sagen, es ist okay, 16 Stunden im Studio oder in der Firma, im Büro zu verbringen, dann wird die auch gefüllt. Also es braucht nicht unbedingt diese 16 Stunden, sondern sie werden eben voll gemacht, weil sie da sind.
Aber wenn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter in einer ganz normalen, ich sag mal in einer Werbeagentur nach 2 Stunden oder nach 4 Stunden nach Hause geht, dann hinterlässt die doch oder eher den Eindruck, dass er nicht fleißig ist.
Ja, also ich bitte es ganz entscheidend, dieses Missverständnis auszuräumen. Der Chef soll nicht nach 2 Stunden nach Hause gehen. Wie ich eingangs sagte, ist der Chef soll 2 Stunden mit Führung verbringen, aber eben nicht mehr, um zum einen sich selber Freiraum zu geben für Strategie. Und das kann er 8, 10 Stunden, wie auch immer es gerade angebracht ist, in dieser Situation dann auch machen. Aber auch, um den Mitarbeitern eben Freiraum zu lassen und sie nicht zu beschränken in ihrer Motivation, in ihrer Kreativität, aber auch in ihrer Weiterentwicklung. Denn das ist das, was de facto passiert. Wenn wir uns mehr in das Tagesgeschäft involvieren, dann führen wir am Ende mit Kontrolle, wie es vielerorts in Deutschland heute gemacht wird. Und dann schließen wir eben Autonomie aus. Und wie ich festgestellt habe durch meinen Unfall, ist Autonomie der Schlüssel eben für Motivation, Kreativität und Weiterentwicklung.
Wie lange hat es gedauert, während dieses Unfalls genau das zu erkennen, was ich jetzt niedergeschrieben
habe? Sehr lange. Es war ein langer und schmerzhafter Prozess, auch wenn ich im Nachhinein sagen muss, dass natürlich dieser Unfall das Beste war, was mir überhaupt passieren konnte. Aber natürlich ist man erstmal, wenn man aufwacht und seinen Arm nicht mehr bewegen kann, mit allen Konsequenzen, die so eine Operation dann auch hat, natürlich erstmal nicht erfreut und denkt, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich werde meinen gesamten Führungsstil ändern, ich werde die Führung der Zukunft entdecken, eines Tages ein Buch darüber schreiben und dann im Radio davon erzählen. Das ist tatsächlich nicht das, was einem dann durch den Kopf geht. Und ich war sehr lange im Widerstand mit mir selber. Ich wollte das gar nicht glauben, dass mir das passiert war. Und ich muss auch zugeben, bis zu diesem Zeitpunkt hatte immer in meinem Kopf, mein Kopf und mein Verstand das Sagen in meinem Leben. Und auf einmal kam dieser Verstand nicht mehr hinterher und der Körper hatte das Tempo der Genesung in der Hand. Also ich erinnere mich, am Morgen nach der OP kam die operierende Ärztin, kam an mein Krankenhausbett und ich war wirklich noch benebelt vom Morphium. Aber ich hatte eine sehr klare Frage für sie und das war, wann bin ich wieder in der Firma? Das ist im Nachhinein natürlich verrückt zu denken, dass das die entscheidende Frage oder überhaupt eine Frage war.
Und dann hat sie mal die Luft rausgenommen aus dieser Frage,
genau.
Oder?
Und dann hat sie gesagt, also wissen Sie, das wird Ihr Körper entscheiden. Und da hätte sie genauso gut Chinesisch sprechen können, denn mein Körper hatte bis dato gar nicht zu meinem Leben zu entscheiden.
Insa Klasing ist mein Gast in Deutschlandfunk Kultur, Unternehmerin in Berlin zu Hause, geboren in Hannover, aufgewachsen in Friesland, in Wilhelmshaven. Heißt, Sie kennen sich mit all diesen Ostfriesenwitzen aus.
Wollen Sie anbringen jetzt? Vielleicht ist noch einer dabei, den ich noch nicht gehört habe, Herr Schreil.
Nein, aber ich würde gerne wissen, wie das bei Ihnen zu Hause so war, weil wir kennen die Ostfriesen, also wenn wir nicht an der Küste groß werden, als diese lustigen Menschen. Wie lustig war es bei Ihnen zu Hause?
Nun, grundsätzlich ist das ja, man sagt doch auch, wie das Land so das Jever, oder? Es ist tatsächlich, es hat auch eine herbe Note.
Und dann fällt man in den Sand.
Genau, ja, also es ist wundervoll. Nein, also was ich an Norddeutschland liebe, ist einfach diese absolute unverblümte Klarheit. Da gibt es kein Wiener Schmäh, kein Drumrumreden. Es ist also, gibt eine ganz große Ehrlichkeit unter den Menschen. Es gibt tatsächlich eine gewisse Verschmitzung. Bewusstheit und auch so ein gesundes Maß an Selbstironie tatsächlich. Und es gibt natürlich, und das liebe ich bis heute und zelebriere das auch in Berlin, einfach die Geselligkeit, bei einer Tasse Tee zusammenzukommen. Und diese Mahlzeit, einfach Tee zu trinken nachmittags und einfach zu klönen, das ist so ein tolles Brauchtum, weil es eben anders als bei allen anderen Mahlzeiten ja tatsächlich nicht um das Konsumieren von Essen, das Genießen von Essen, aber auch das Auftanken von Energie gibt, was ja irgendwie auch dann etwas Funktionales hat, sondern es geht einfach darum, zusammen zu sein und zu reden, zu schnacken.
Passt ja auch zu Ihrem Prinzip, der Zwei-Stunden-Chef, also sich auch Zeit für sich selbst und für eine gewisse Ruhe zu nehmen. Groß geworden, also in Ostfriesland, einen Bruder haben Sie noch,
genau.
Mutter, Vater. Wer hat Sie in diese Richtung Wirtschaft gebracht? Woher kommt dieses Interesse?
Ah, das ist eine spannende Frage. Also meine Mutter ist Realschullehrerin gewesen, mein Vater ist Ingenieur. Er hat in der chemischen Industrie gearbeitet, aber auch sehr früh sich Programmieren beigebracht. Das heißt, ich habe meinen Bruder gegründet. Also The Next We, das Startup, was ich jetzt eben als Gründerin und CEO führe, das habe ich mit ihm und einer Freundin gegründet. Und es ist so lustig jetzt, dass zwei von zwei Kindern am Ende Unternehmer geworden sind, Gründer. Wenn wir gar nicht aus einem Unternehmerhaushalt kommen sozusagen. Allerdings muss man auch sagen, dass unser Urgroßvater Unternehmer war. Der hatte das Familienunternehmen in zweiter Generation weitergeführt. Aber dann hat es offensichtlich zwei Generationen tatsächlich übersprungen.
Aber die DNA ist ganz offensichtlich irgendwie
vielleicht
da gewesen.
Vielleicht hat das durchgewendelt.
The Next We, Ihr Startup, das Sie mit Ihrem Bruder und mit einer Freundin gegründet haben, das können wir später noch besprechen. Mich würde interessieren, so dieser Weg, den Sie gegangen sind. Sie haben in Oxford studiert, nämlich Politik, Philosophie und Wirtschaft. Und als ich diese Passage gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich gedacht, sie wollte es. Weil wenn man nach Oxford geht, möchte man doch die Beste werden, oder?
Also ich wollte vor allem eine gute Ausbildung haben und ich wollte lernen zu denken. Was mir damals nicht gepasst hat an dem damaligen Studienformat in Deutschland, war, dass es einfach um viel Büffel ging, also um viel Aufnahmen von Wissen in völlig überfüllten Hörsälen mit wenig Bezug zur Wirklichkeit. Und PPE, also Politics, Philosophy and Economics, das Studium in Oxford war tatsächlich etwas ganz Besonderes, weil man dort eben zwei Essays pro Woche schreibt und diese Essays dann sozusagen nervös auf der Sofakante des Tutors sitzen, mit einem einzigen weiteren Student, eben einem Professor, dann auch darlegen, aber auch verteidigen muss.
Und dafür braucht man 18 Stunden am Tag.
Also ich war sicherlich keine 2-Stunden-Studentin, aber nicht so sehr, weil ich so viel in der Bibliothek war, sondern weil ich eben wahnsinnig viel nebenbei gemacht habe, weil Oxford eben so ein Umfeld ist, wo man wahnsinnig viel auf die Beine stellen kann. Also ich habe zum Beispiel in der Zeit eine NGO gegründet, mit der wir dann später in Indien Schulen gebaut haben.
Non-Profit-Organisation? Ja.
Genau. Und ich war Präsidentin der European Affairs Society. Wir haben also Sprecher, ehemalige Premierminister eingeladen nach Oxford. Das konnte man toll machen, auf der Plattform mit ihnen diskutiert. Ich habe im Orchester gespielt, ich bin gerudert. Also ich habe tatsächlich extrem wenig geschlafen und in der Zeit sehr viel Red Bull konsumiert. Aber nicht, weil ich eben nur in der Bibliothek saß.
Sie wollten eigentlich irgendwas in der Entwicklungshilfe machen.
Absolut.
Sie sind auch ein Jahr in Indien gewesen, wenn ich das richtig erinnere.
Genau.
Was haben Sie dort aufgesaugt in dieser Zeit in Indien? Das ist ja nun wirklich der krasse Gegensatz zu dem, was Sie bis dahin hatten.
Absolut. Also Indien hat mich sehr geprägt. Das war ein sehr schweres Jahr, weil einfach in Indien es tatsächlich bis heute ums Überleben geht. Also es ist so ein bisschen entweder mir geht's gut oder dir geht's gut. Das ist ja etwas, was wir aus Westeuropa überhaupt nicht kennen. Und das fängt an mit dem Weg zur Arbeit, wo man eben, wenn man nicht richtig gut auf Hindi verhandelt, tatsächlich mit der Rikscha durch ganz Delhi gefahren wird und dann zu spät ankommt und eine wahnsinnig große Rechnung hat. Also allein, um irgendwie zur Arbeit zu kommen oder wirklich auch Essen so zuzubereiten, dass man nicht davon krank wird. Also die alltäglichen Dinge des Lebens sind eine Frage des Überlebens. Und das ist extrem konfrontierend. Und da entwickelt man in so einer Situation, wir sind ja in Europa wirklich allein, egal in welcher Familie man aufwächst, tatsächlich ja sehr behütet. Wir haben Zugang zu kostenloser Bildung, wir haben Zugang zu einem kostenlosen Gesundheitssystem, wir können nachts über die Straße laufen und werden nicht überfallen. Und das sind alles Selbstverständlichkeiten, mit denen wir aufwachsen, die ich dann im Nachhinein, also in Indien, tatsächlich erstmal zu schätzen gewusst habe.
Frau Klasing, wie passt dieses Interesse an Entwicklungshilfe nach Indien reisen zu der Frau, die mir gegenüber sitzt, die innerhalb von 5 Jahren den Umsatz bei Kentucky Fried Chicken als Deutschlandchefin verdoppelt hat, die heute ein Start-up führt, die Unternehmerin ist, die etwas zu erzählen hat. Wie passt das zusammen? Also eigentlich müssten Sie doch am anderen Ende der Welt sitzen und Brunnen bauen.
Also, erstens fahre ich in 2 Wochen fliege ich nach Kakuma, das ist eines der größten Flüchtlingslager in Kenia, und bin Teil einer Delegation des Weltwirtschaftsforums, um dort Entrepreneurship, also Unternehmertum, tatsächlich zu trainieren. Ich habe gerade gestern meine Präsentation fertiggestellt für eine Session über Mindset-Wandel, also wie dort junge Unternehmer tatsächlich ihr Mindset ändern können.
Was bringen Sie denn bei?
Naja, also am Ende möchte ich Ihnen vermitteln, dass das Größte, was Sie in der Hand haben, Ihr eigenes Mindset ist, Ihre eigene Einstellung. Also nicht die Umstände, wo bin ich, ich bin hier geboren, ich komme hier vielleicht zu Lebzeiten nicht raus, ich habe keinen Pass. Eben wirklich ja zu am Ende auch verantwortlich zu machen, sondern zu sagen, es ist so, wie es ist, und die Einstellung und den Blick, den ich nehme, um darauf zu gucken, der entscheidet alles, was daraus wird, und der entscheidet am Ende mein Leben.
Mhm. Wie einfach oder wie schwer war es für Sie, aus dieser Chefin dieses großen Unternehmens, das Sie in Deutschland geleitet haben, zu der zu werden, die Sie heute sind? An welcher Stelle ganz speziell haben Sie den Schalter für sich umgelegt, zu sagen, keine 12, 14, 16 Stunden mehr, sondern ich schaffe das in 2? Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Naja, also ich muss ehrlich sagen, natürlich schaffe ich nicht heute alles in 2 Stunden. Das 2-Stunden-Prinzip heißt ja am Ende, Führung in 2 Stunden zu machen. Aber es gab tatsächlich einen großen Paradigmenwechsel in meinem Leben, nämlich vom CEO zum Gründer. Mhm. Und das ist wirklich ein großer Sprung in der Platte sozusagen. Und das ist ein bisschen wie bei Monopoly, gehe zurück auf los und ziehe nicht 5.000 Euro ein. Ja. Man muss tatsächlich, und ich wollte es ja, also ich habe das ja gewählt, ganz bewusst. Aber um jetzt hier, wir haben gerade unser 2. Geschäftsjahr sehr erfolgreich abgeschlossen, um in dieser neuen Welt hier in Berlin erfolgreich zu sein, musste ich fast alles entlernen, was mich vorher in der Konzernwelt erfolgreich gemacht hat.
Sie haben diesen, dass ich den Namen nicht immer nenne, diesen Hühnchen-Fastfood-Riesen so erfolgreich gemacht und sind dann gegangen, haben Ihre Deutschland-Chefin-Stelle abgegeben, so nach dem Motto, wenn es am schönsten ist, soll man gehen.
Ja, genau, ja. So ist es.
Sie waren vor allem sehr, sehr erfolgreich damit, und wir reden ja auch über Ihr Buch, der 2-Stunden-Chef. Können Sie erklären, was Sie bei diesem großen Fastfood-Riesen irgendwann anders gemacht haben? Gibt es ein Beispiel, uns zu erklären, wie Sie sich als Chefin verändert haben?
Ja, ich glaube, es gibt vor allem ein Beispiel im Kontext des Unfalls auch. Also und das, was ich dann eben gelernt habe und heute, also dann dort anders gemacht habe und heute auch anders mache, das ist natürlich wirklich dem Team Freiraum zu geben über das Wie einer Lösung. Also vor dem Unfall hatte ich schon das Gefühl, dass ich weiß, was ich tue, dass ich es manchmal auch besser weiß. Und das hat natürlich viele Lösungen ausgeschlossen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Es gab ein Produkt in der Innovationspipeline, dem ich besonders skeptisch gegenüberstand, formulieren wir es mal vorsichtig.
Sie haben gesagt, wir machen das nicht.
Genau, ich habe gesagt, wir machen das nicht, und dementsprechend taucht es dann auch nicht mehr in der Innovationspipeline auf, weil ich gesagt habe, das geht in Deutschland nie. Und dann war ich nun also abwesend, und es war auch nicht klar.
Wegen des Unfalls,
und es war auch nicht klar, wann genau ich zurückkomme. Und dann gab es eben andere weitsichtigere Menschen im Team, die gesagt haben, da liegt sie falsch. Und die haben nun ihre Stunde gewittert, wussten aber auch, wenn ich zurückkomme, bin ich nur durch Zahlen zu überzeugen. Und haben also kurzerhand dieses Produkt getestet, sogar in Berlin, in allen Drive-Thrus und sehr erfolgreich getestet. Und haben mich dann mit den Umsatzergebnissen, die tatsächlich gigantisch waren, überzeugt sozusagen.
Also die Katze war aus dem Haus und die Mäuse waren auf dem Tisch.
Genau, aber sie haben halt, das ist ja das Tolle, sie haben angefangen, sich wie in einem Startup zu verhalten. Also der Konzern ist zum Startup mutiert, sobald der Chef aus der Tür war. Mhm. Und haben eben mit dieser Wahnsinnsenergie diesen Test durchgezogen. Was eigentlich dauern solche Testprotokolle 12 Monate?
Also sind Sie am Ende so erfolgreich, weil Sie erstens im richtigen Moment einen leider schmerzhaften Unfall hatten und in diesem Moment auch noch ein sehr gutes Team?
Absolut. Und das, also worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe einfach gelernt in dem Moment, dass wenn man loslässt und Freiraum entsteht und auch zulässt und die Hoheit als Chef über das Wie tatsächlich abgibt, dann werden ganz neue Ergebnisse möglich. Das ist das, was ich danach gelernt habe. Davor ist es aber schon, glaube ich, dass ich einfach sehr stark daran war, die Firma in Fragen in Bezug auf das Was auszurichten. Also wirklich einen Sinn, an den alle glauben, eine Vision, für die Menschen vorangehen, für die es sich eben lohnt, sich reinzuhängen und dann eben auch Ziele, die das Ganze greifbar machen. Und ich glaube, da dann wirklich alle dahinter zu bringen, dass sie daran glauben und diese Energie dann entfalten, das ist tatsächlich das, was uns auch schon zum Zeitpunkt des Unfalls auf den Erfolgskurs gebracht hat.
Insa Klasing, eine sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerin. Jetzt sind Sie so erfolgreich, ich springe mal zurück an dieser Stelle, wo Sie dieses Unternehmen geführt haben. Sie werden wahrscheinlich im richtigen Moment an der richtigen Stelle abgeholt. Sie haben immer so frisch geschnittenes Obst am Tisch. Es ist so ein Kasten Wasser in der Ecke. Und dann gründen Sie ein Start-up.
Genau.
Wo Sie in so einem, wahrscheinlich so einem riesigen Labor sitzen, ja, wo es ständig Telefon klingeln und wer bringt mir was vom Chinamann nebenan mit?
Niemand.
Wieso wollten Sie das tun? Warum haben Sie dieses Start-up gegründet?
Weil ich gemerkt habe, dass ich am Ende Unternehmerin bin im Herzen. Das war ein Prozess, das festzustellen, aber das habe ich ganz klar gespürt und weil ich etwas verändern möchte und weil ich für Weiterentwicklung brenne, das ist tatsächlich einer meiner wichtigsten Werte und die deutsche Wirtschaft heute mitten in der Transformation steckt, aber genau an diesem Hebel nicht weiterkommt, weil wir uns im Land der Ingenieure darauf konzentrieren, Methoden, Prozesse, Strategien zu digitalisieren, es uns aber in den wenigsten Fällen gelingt, die Menschen dabei mitzunehmen. Und dafür bin ich angetreten.
Was genau machen Sie da mit diesem Startup, was Sie vor 2 Jahren mit Ihrem Bruder und einer Freundin gegründet haben?
Genau, also mit The Next We begleiten wir Mitarbeiter über 12 Wochen über unsere App, aber mit einem persönlichen Coach im Mindset-Wandel. Das heißt, es geht darum, dass der Mitarbeiter in diesen 12 Wochen ganz neue Ergebnisse erreicht, indem er ein bestimmtes Ziel verfolgt. Um dieses Ziel aber zu erreichen, braucht er einen neuen Standpunkt, braucht er ein neues Mindset.
Bedeutet, der Mitarbeiter möchte seinen Umsatz verdoppeln.
Zum Beispiel. Oder er möchte erfolgreicher in der Neukundenakquise sein. Oder das Unternehmen möchte, dass alle Mitarbeiter ihre Silos loslassen. Und tatsächlich.
Was sind Silos?
Silos, dass sie also wirklich in ihrer Abteilung im Kasten feststecken und bloß nicht mit den Kollegen aus einer anderen Abteilung kollaborieren, zum Beispiel.
Und dann geben sie quasi die rechte Hand.
Ja, und wir sind dann sozusagen der Coach in der Hosentasche. Man sieht uns ja nicht, wir erscheinen ja nicht im Büro und unterstützen aber diesen Mitarbeiter dann die neuen Dinge, die er auf einmal leisten soll und diese neuen Verhaltensweisen, die von ihm abverlangt werden. Und das ist ja im Moment nicht nur ein neues Verhalten, sondern man will ja, dass die sich komplett neu erfinden. Dieselbe Person, Wahnsinn, was da an Anspruch im Moment im Raum steht. Und unterstützen diesen Mitarbeiter eben dabei, das für sich zu entdecken und auch für sich zu seinem eigenen Machen zu machen.
Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?
Im Schnitt sind es im Moment 10.
Und wie teilen Sie die auf? Also sind Sie dann 2 Stunden für Ihre Kunden aktiv da und die anderen 8 beschäftigen Sie sich mit anderen kreativen Sachen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil 10 Stunden Tag ist lang.
Ja, es ist ganz, aber er vergeht wahnsinnig schnell, weil es eben unglaublich spannend ist, was wir tun und auch in der Phase, in der wir stecken, eben jetzt zu Beginn von Jahr 3. Also ein Teil ist sicherlich Führung, wirklich zu gucken, dass der Rahmen für meine Mitarbeiter klar ist, dass sie das haben, was sie brauchen. Auch ein großer Unterschied zu vor dem Unfall, da habe ich immer geguckt, oder ist Martin auf dem Flur, was braucht auch ich noch von Martin.
Hm. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie
heute? Und heute, wir haben 10 im Kernteam, okay, und 70 Coaches deutschlandweit als Freie. Und dann zu gucken, das ist ein Teil, also zum Beispiel gestern waren das unterschiedliche Meetings und Telefonate. Das ist aber häufig deutlich unter 2 Stunden im Moment. Und dann arbeite ich mit Kunden, zum Teil an der Produktentwicklung, aber vor allem an Lösungen für deren Herausforderungen. Und das ist eben wahnsinnig spannend, was da im Moment passiert. Und wir haben viele unserer Produkte tatsächlich in Partnerschaft mit unseren Kunden entwickelt. Also dieses klassische Lieferantenverhältnis von der Lieferant entwickelt und der Kunde kauft, das ist in der Digitalisierung komplett aufgehoben, weil es einfach Herausforderungen gibt. Und wir an ganz, ganz neuen Ansätzen arbeiten und dann gucken, was ist jetzt die richtige Lösung für dieses Problem und dementsprechend dann auch etwas zu entwickeln. Und ja, da bin ich zum Teil auch dann ganz tief in der Produktentwicklung mitten in, passt das jetzt so in der App oder nicht? Also viel operativer, als ich es im Konzern wahrscheinlich jemals war.
Nach 10 Stunden Arbeit haben Sie keine Familie, die Sie noch versorgen müssen, noch einkaufen und so weiter und so fort. Sie sind allein, Sie haben keine Kinder. Ist das ein Vorteil?
Also erstens bin ich nicht allein, aber ich habe keine Kinder, um das richtig zu stellen. Nein, ich glaube, es ist weder ein Vor- oder noch ein Nachteil. Es ist einfach, wie es ist. Und natürlich schafft das Freiräume für andere Dinge. Aber ich sehe das weder als gut noch als schlecht.
Wie sehr lieben Sie Ihren Job? Wie sehr lieben Sie das, was Sie machen?
Total. 150%.
Weil es ist ja so, ich behaupte immer, dass der Großteil der Menschen zur Arbeit geht, um den Kühlschrank voll zu machen. Und dass, wenn man seinen Job wirklich liebt, man total auf der Sonnenseite ist.
Ja, absolut. Das ist tatsächlich ein großes Unglück, dass so viele Menschen tatsächlich fremdbestimmt sind. Ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch über den Weg, wie man seine Berufung findet und das herausfindet, was man eigentlich wirklich machen will. Und ich glaube, auch nur so ist Höchstleistung möglich. Denn wir müssen, um wirklich uns ganz zu entfalten, tatsächlich für das brennen, wofür wir antreten. Und wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit, dass es einfach Sünde ist, wenn wir da sitzen und denken, eigentlich will ich gar nicht hier sein.
Wenn Sie das Buch ansprechen, der 2-Stunden-Chef, mehr Zeit und Erfolg mit dem Autonomieprinzip, ist das Buch, das Sie geschrieben haben. Und das heißt eben der 2-Stunden-Chef. Und man sieht die Silhouette einer Frau. Das müssen Sie erklären. Warum heißt dieses Buch nicht die 2-Stunden-Chefin?
Naja, was sagen Sie denn beim Deutschlandfunk? Sie sagen ja auch nicht die Apothekerinnen und Ärztinnen. Also es ist einfach umgangssprachlicher, umgangssprachlicher Usus in Deutschland ist ganz einfach, dass nicht gegendert wird. Ich habe es gleich am Anfang des Buches erläutert, dass ich nicht gegendert habe, der besseren Lesbarkeit geschuldet. Dass dies kein politisches Statement ist, ist, glaube ich, völlig klar. Denn es steht doch völlig außer Frage, dass ich kein Chef bin, sondern eine Chefin.
Wenn man sich auf dieser Ebene der erfolgreichen Chefinnen und Chefs begegnet, sind da tatsächlich...
Jetzt haben Sie gegendert.
Ja, sind da tatsächlich immer noch mehr Männer unterwegs?
Ja, ganz klar. Also wir müssen ja nur die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher anmachen. Tatsächlich ist die Wirtschaft, in der Politik ändert sich es gerade zum Teil, aber die Gesellschaft insgesamt ganz klar von Männern dominiert. Keine Frage.
Muss sich das ändern? Brauchen wir diese
unbedingt.
Frauenquote?
Ja, also die Frauenquote ist eine Sache, muss sich grundsätzlich ändern, dass wir Diversität brauchen, natürlich. Also wie kann es sein, dass die Hälfte der Menschheit weiblich ist, aber nur ein Bruchteil der Entscheidungen weltweit tatsächlich auch von Frauen gefällt wird? Das kann doch gar nicht sein. Das ist nicht gut für uns. Natürlich ist es Diversität insgesamt. Da geht es nicht nur um Frauen, aber Frauen sind die größte unterrepräsentierte Gruppe und das muss sich ganz klar ändern. Einfach für bessere Ergebnisse. Ich bin überzeugt, dass je diverser die Köpfe sind, die an einer Lösung arbeiten, desto besser sind die Lösungen, die da rauskommen. Wenn wir uns die Exzesse wie Bankenkrise oder auch Dieselskandal angucken, dann ist das auch ein Ergebnis vom sogenannten Groupthink, also von der Situation, dass eben sehr ähnliche Menschen am Tisch sitzen und das Problem betrachten und da eben auch mit sehr ähnlichen Lösungen, die am Ende schädlich sind für alle, aufkommen.
Hätten wir diese Probleme in unserer Weltwirtschaft gerade nicht, wenn mehr Frauen dort sitzen?
Davon bin ich fest überzeugt.
Warum?
Weil wir einfach Frauen eine andere Perspektive haben. Frauen sind nicht die besseren Menschen, das will ich gar nicht sagen, aber wir brauchen unterschiedliche Perspektiven und die weibliche Perspektive ist komplett unterrepräsentiert und da hilft es auch nicht, wenn man dann eine Frau im Vorstand oder im Aufsichtsrat hat. Ich bin in vielen Gremien tatsächlich oder auch wenn ich als Keynote-Speakerin arbeite, die einzige Frau im Raum, sondern Studien zeigen, es braucht eine kritische Masse, damit eine andere Dynamik entsteht. dann auch andere Lösungen möglich werden.
Mhm.
Und das heißt aber auch, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, das heißt aber auch, dass das Gleiche, wenn es zu 100% Frauen sind, haben wir genauso einen blinden Fleck. Also es braucht tatsächlich die Mischung, es braucht beides und eins ist komplett unterrepräsentiert.
Mhm. Wie erleben Sie denn diese Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern in diesen entscheidenden Führungsetagen?
Also meine persönliche Erfahrung ist sehr, sehr gut. Ich habe immer sehr gut mit Männern gearbeitet, sonst hätte ich auch nicht mit meinem Bruder gegründet.
Mhm.
Weil ich glaube, dass es tatsächlich in dieser Mischung eben beides sich sehr gut ergänzt. Man muss natürlich auch sagen, ich habe immer in angelsächsischen Unternehmen gearbeitet, wo das zum Stück weit halt mehr Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen eben auch in Positionen mit sehr viel Verantwortung kommen und sich dort auch eben beweisen dürfen. Das ist sicherlich in deutschen Unternehmen anders zum Teil und daran muss sich ein großes Stück ändern und mit The Next We arbeiten wir daran, dass es sich ändert.
Sie sind die große Schwester. Haben Sie das Sagen in der Firma?
Nein, es ist so, also ich bin tatsächlich CEO, wir sind aber drei gleichberechtigte Geschäftsführer. Es ist also eine ganz andere Führungssituation als im Konzern. Und es ist lustig, dass Sie das sagen. Ja, vom Alter her bin ich die große Schwester, aber ich glaube, das hat sich komplett geändert mittlerweile, einfach aufgrund von unterschiedlichen Lebenssituationen. Und wenn mein Bruder sagt, so funktioniert das gar nicht, dann höre ich sehr gut zu und dann gehen wir auch am Ende mit der Entscheidung.
Als ich mich auf Sie vorbereitet
habe.
Und
er ist 2 Meter. Also de facto ist er der große Bruder. Wenn er hier im Studio wäre, hätten Sie die Frage nicht gestellt.
Als ich mich auf Sie vorbereitet habe, kam mir diese Frage, ob man nur eine gute Unternehmerin, ein guter Unternehmer ist, wenn man auch erfolgreich ist.
Wie kam Ihnen die Frage?
Was also das, was Sie beschreiben, ist ja ein Prinzip, gut zu sein und gut zu funktionieren. Gehört da Erfolg automatisch dazu? Also machen das Ihre Mitarbeiter nur so lange mit, wie der Laden auch erfolgreich läuft?
Nein, ich glaube, dass natürlich Erfolg das Ergebnis ist von dieser Erführung. Also ich habe ein Buch, ein Rezept geschrieben sozusagen, wie man mit Autonomie erfolgreicher ist als mit Kontrolle in der Führung. Aber ich glaube, dass wenn jemand für die Sache brennt, und es eben nicht nur ein 9-to-5-Job ist, dann wird auch in der Krise werden alle dastehen. Und es gibt nicht immer nur Höhen im Leben. Es gibt genauso nicht immer nur Höhen im Geschäft, sondern es ist ganz, ganz entscheidend, was man tut, wenn man in der Krise steht. Und gerade dann braucht es alle. Und meine Erfahrung mit meinen Teams ist eigentlich, dass sie gerade dann zu Hochform auflaufen. Dass Menschen natürlich ein Teil von etwas Großartigem sein wollen, da bin ich fest von überzeugt, aber dass das nicht heißt, dass sie nicht eben auch noch dann da sind, wenn sie eben vor allem gebraucht ist und gerade gar nichts großartig ist.
2 Stunden Chef sein geht eigentlich noch weniger?
Sie meinen, geht's auch ganz ohne?
Ja, genau, also schaffen wir den Chef irgendwann gänzlich ab?
Das glaube ich nicht. Also ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich ganz klar überzeugt bin, wir brauchen Chefs in unserer Zeit mehr denn je. Diese Aufgabe ist wichtiger, als sie jemals zuvor war. Selbststeuernde Teams sind tatsächlich in aller Munde. Sie sind derzeit ein großes Experiment. Aber ich bin fest davon überzeugt, ein Unternehmen braucht eine klare Marschrichtung. Es braucht eine klare Vision, eine Ausrichtung. Ein Fluss, der keine Ufer hat, der verliert sich am Ende. Der verliert seine gesamte Energie, seine Bewegung und genauso ist es natürlich mit einem Unternehmen auch. Und deswegen braucht es den Chef, der das Was bestimmt, die Richtung vorgibt, dann aber Freiraum gibt über das Wie, das Wo und das Wann.
Mhm. Was ist Ihr großes nächstes Ziel?
Also ich bin sehr gut aufgestellt und am richtigen Platz da, wo ich im Moment bin. Und unser Ziel ist es, mit The Next We tatsächlich den großen und den kleinen deutschen Unternehmen zu ermöglichen, die Transformation zu schaffen, sodass wir diesen Wirtschaftsstandort bewahren in einer digitalisierten und sich schnell verändernden Welt.
Das sagt Insa Klasing, erfolgreiche Unternehmerin aus Berlin in Deutschlandfunk Kultur. Eine Stunde hatten wir Zeit, sie kennenzulernen und über ihre These des 2-Stunden-Chefs zu sprechen. Das Buch hat sie geschrieben. Frau Klasing, herzlichen Dank. Alles Gute.
Danke für das Gespräch.